ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: 160 Jahre deutsche Seenotrettung. Seit 1865 fahren die Männer und Frauen der DGZRS raus aufs Meer, um Menschen aus Seenot zu retten. Wie arbeiten die Seenotretter? Wie ist die DGZRS organisiert? Wir schauen in die Geschichte und Gegenwart dieser so besonderen und so besonders wichtigen Gesellschaft, gerade für uns hier im Norden. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3686. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Und nichts ist mehr zu sehen davon.
Wir sollen, wenn das geht, das Boot hier wegnehmen und wo einschleppen.
Muss mal gucken, wie wir das hier machen. Einer muss wahrscheinlich ins Wasser.
Man weiß nie, was da genau an Bord passiert ist.
Die Seenotretter. Wer die erfolgreiche Dokumentation aus der ARD-Mediathek schon gesehen hat, der ist ganz nah dran. Wind und Wellen und die Männer und Frauen der DGZRS im vollen Einsatz, um Menschen aus Seenot zu retten. Ob fest angestellt oder Ehrenamtler, sie alle engagieren sich als Lebensretter, auch unter widrigen Bedingungen. Im Sturm, bei Kälte und bei hohen Wellen. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist eine deutsche, nichtstaatliche Seenotrettungsorganisation, die zuständig ist für den Such- und Rettungsdienst bei Seenotfällen im deutschen Teil der Nord- und Ostsee. So heißt das Ganze offiziell. Ich bin nach Bremen gefahren, dort hat die DGZRS ihren Sitz, ihre Zentrale. Hier treffe ich den Kommunikationschef Christian Stippeldey. Von ihm bekomme ich zunächst einen Überblick, wie viele Schiffe die DGZRS im Einsatz hat.
Wenn man die Tochterboote, die Seenotrettungskreuzer Huckepack mit herumtragen, und unsere Trainingsfahrzeuge, die wir neben der Rettungsflotte inzwischen auch noch haben, mitzählt, kommt man, glaube ich, auf fast 100 Rümpfe, würde ich mal so schätzen. Ich habe sie nie ganz genau gezählt, aber wir haben tatsächlich 60 Rettungseinheiten im Einsatz in Nord- und Ostsee. Davon sind 20 die Seenotrettungskreuzer, die alle ein Tochterboot mit sich herumtragen, und 40 die Seenotrettungsboote, die von Freiwilligen besetzt werden, die so alarmiert werden, wie man das von einer freiwilligen Feuerwehr erkennt. Dann haben wir eine kleine Trainingsflotte, Fahrzeuge, die ausschließlich zum Training benutzt werden, die auch etwas anders gebaut, teilweise sogar ganz anders, bewusst anders konstruiert sind, um mit ihnen zu trainieren. Wir haben als Neuerung seit einigen Jahren ein Trainingsschiff, das ist unser schwimmendes Klassenzimmer, das fährt nur in Nord- und Ostsee hin und her, von Station zu Station, um es den Freiwilligen insbesondere zu ermöglichen, mit ihren Einheiten in ihren bekannten Revieren mit einem anderen Schiff zu trainieren. Das ist dann oft der Havaristendarsteller beispielsweise und muss gerettet, auf den Haken genommen oder jemand abgeborgen werden. So setzt sich unsere Flotte zusammen. Nach wie vor alles Spezialschiffe. Hat sich nicht verändert in den 160 Jahren. Die Schiffstechnik hat sich natürlich sehr verändert. Nicht verändert hat sich, dass das besondere Schiffe sind, die nach unseren Vorgaben gebaut werden, die man also nicht aus dem Katalog von der Stange irgendwo kaufen kann.
Ich war heute Morgen in Bremerhaven auf dem Seenotrettungskreuzer Hermann Rudolf Meyer. Nach welchen Menschen werden die Schiffe benannt? Wie kommen die Namen zustande?
Im Prinzip gibt es so drei Kategorien von Schiffsnamen in unserer Flotte. Einmal sind es Seenotretter, die im Einsatz auf See geblieben sind. Da hoffen wir, dass uns diese Namen ausgehen und wir da keine Verpflichtungen neuer Art haben. Das ist eine ehrenvolle Verpflichtung natürlich, aber keine neuen Unglücke haben, die uns dazu verpflichten, ein Schiff nach solchen Menschen zu benennen. Wir haben noch zwei Schiffe in dieser aktuellen Flotte, die vor gut 25 Jahren in Dienst gestellt worden sind. Denn vor 30 Jahren ist die Alfred Krupp vor Borkum verunglückt. Das werden sicherlich noch viele Menschen erinnern und hat zwei von vier Kollegen im Einsatz verloren. Auch in modernen Zeiten ist es kein risikoarmes Unternehmen. Erst recht, wenn das Wetter draußen schlecht ist, wintertags die Einsätze länger dauern, dann werden sie auch gefährlicher für die Seenotretter. Die Schifffahrt insgesamt ist sicherer geworden in 160 Jahren, aber es bleibt ein Grenzbereich der Seefahrt, in den die Seenotretter freiwillig hinausfahren, um anderen Menschen zu helfen. Die zweite Kategorie von Schiffsnamen sind Menschen, die in ihrem Nachlass bestimmt haben, dass ein Teil dieses Nachlasses oder manchmal sogar der ganze Nachlass für die Seenotretter bestimmt ist. Dann ist es eine ebenso ehrenvolle Verpflichtung für uns, ein Schiff für, ja, in der Regel etwa 30 Jahre, so lange sind die Schiffe im Dienst bei uns, bevor sie dann außer Dienst gestellt werden und durch Neubauten ersetzt werden, für so einen langen Zeitraum diesen Schiffsnamen über Nord- oder Ostsee fahren zu lassen. Im Falle von Hermann Rudolf Meyer ist das auch so. Hermann Rudolf Meyer und Hans Hackmax sind die beiden Namen der ehemaligen Verleger der Bremer Tageszeitung AG. Und nach dem Tod der beiden hat die Bremer Tageszeitung AG entsprechend in ihrem Sinne gespendet.
Wenn wir schon über Geld reden, dann müssen wir darüber reden, woher die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger das Geld bekommt. Spenden, wichtiges Stichwort, aber es braucht ja bei allem, was man so anschaut, Schiffe instand halten, Schiffe bauen lassen, Menschen bezahlen, es braucht ja unglaublich viel Geld. Woher kriegen Sie das Geld?
Bekannt sind ja unsere Sammelschiffchen, die dieses Jahr 150 Jahre alt werden. Das heißt, sie sind auch nur 10 Jahre jünger als die DGZS selbst. Sie sind das bekannteste Symbol für unsere Unabhängigkeit. Freiwillig, unabhängig, spendenfinanziert. Dieser Dreiklang, der gilt vom ersten Tag und der gilt auch noch heute für die Seenotretter. Spenden im juristischen Sinne, regelmäßige Zuwendungen sind für uns als Rettungsdienst, der ja nicht erst anfängt, um Spenden zu bitten, wenn irgendwo was passiert ist, sondern immer da sein muss für die Planungssicherheit, enorm wichtig. Dinge wie Nachlässe kommen hinzu, auch eine bedeutende freiwillige Zuwendung, die tatsächlich ja ermöglicht, dann auch Neubauten zu planen. Wir brauchen pro Jahr aber weitaus mehr Geld, als eben in die Sammelschiffchen kommt. Wenn wir ein gutes Jahr haben, können da bis zu einer knappen Million Euro in 13.000 Sammelschiffchen drin sein. Daraus kann man schon ein neues Seenotrettungsboot bauen, aber für den Betrieb einer Flotte mit 60 Einheiten, für die Instandhaltung und für die Planung von Neubauten. Um diesen Betrieb aufrechtzuerhalten, braucht es ein Vielfaches dessen. Im vergangenen Jahr waren das mehr als 58 Millionen Euro, die wir einnehmen mussten, um diesen Betrieb am Laufen zu halten.
Und das ist tatsächlich alles nur Spendengeld oder gibt es ja irgendwie Geld aus Berlin?
Wir verzichten ganz bewusst nach wie vor auf jegliche staatlich-öffentliche Mittel und beanspruchen keinerlei Steuergelder, um unabhängig zu sein, um den Fuß der Mitsprache, den Berlin sicherlich dann in den Türspalt schieben würde, den außen vor zu halten, um selbst entscheiden zu können, wann wir wohin fahren, wie wir unseren Job machen. Den machen wir nämlich nach international verbindlichen Standards und Vorgaben und nicht nach nationalen, ja, politischen Veränderungsverhältnissen abhängigen Dingen. Also solchen Dingen sind wir glücklicherweise nicht unterworfen. Und darauf achten wir sehr, diese Unabhängigkeit zu wahren. Und das größte Argument für mich persönlich ist immer im Gespräch mit ganz vielen Spenderinnen und Spendern höre ich ganz oft den Satz, wenn ihr Geld vom Staat bekämt, würde ich nichts mehr spenden. Dann wäre für mich die Faszination weg. Also meine persönliche Überzeugung ist, dass wir unterm Strich eher weniger Geld hätten, wenn Geld vom Staat hinzukäme.
Machen Ihnen wirtschaftlich schwierige Zeiten Sorgen?
Nein, ich würde nicht sagen Sorgen, aber es ist natürlich eine Herausforderung, immer, so wie jetzt mit Ihnen, darüber zu sprechen, was die Seenotretter tun und wie sie es tun und warum sie es so unabhängig tun. Sorgen kann man nicht sagen, denn wenn wir 160 Jahre zurückgucken, dann gucken wir über Zeiten, in denen es viele politische Systemwechsel und wirtschaftliche Aufs und Abs in Deutschland gegeben hat. Und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger unter diesem Namen und in dieser Organisationsform die beständige Konstante gewesen ist. Also ich glaube, da braucht man nicht bange sein vor der Zukunft, aber man muss natürlich dafür werben, warum das auch in modernen Zeiten wichtig ist, so unabhängig zu sein und warum wir alle irgendwie darauf angewiesen sind, einen unabhängigen Seenotrettungsdienst zu haben. Ich sage das manchmal so flapsig, man kommt schon mit dem Meer in Kontakt, wenn man südlich von Hamburg in einen Supermarkt geht und Bananen kauft. Denn 90% des Welthandels Deutschlands werden über See abgewickelt. In der Pandemie haben wir es alle besonders gemerkt, als das Klopapier alle war, wie sehr wir doch alle davon abhängig sind. Also sichere Seewege, sichere Nachschubwege zu haben, ist wichtig. Und es gibt eben Menschen, die jeden Tag hinausfahren auf See, dort ihr Geld verdienen müssen, bei nahezu jedem Wetter, die darauf angewiesen sind, dass ein Rettungsdienst da ist und ihnen im Notfall zur Seite springt.
1865 gilt als das Gründungsjahr der DGZRS. Gründungsort ist Kiel, obwohl es schon 2 Jahre lang eine Rettungsstation in Bremerhaven gibt. Dazu aber später mehr. Der Mann, der alles über die Geschichte der Seenotretter weiß, das ist Kommunikationschef Christian Stippeldey. Von ihm will ich wissen, wie das so war 1865.
Als der Seenotrettungsdienst organisiert begonnen hat, hat man sich die neuesten technischen Errungenschaften zunutze gemacht. Das waren damals Ruderrettungsboote, spezielle Rettungsboote, die beispielsweise auch selbstlenzend waren, also überkommenes Wasser selbst wieder abfließen lassen konnten, aber die man speziell dafür entwickelt hatte und auch für deutsche Küsten etwas anders bauen musste, als sie schon im Ausland im Einsatz waren. Wenn wir zurückgucken, 160 Jahre, also in die Mitte des 19. Jahrhunderts, dann herrschte natürlich an den deutschen Küsten noch vielerorts das tradierte Strandrecht vor. Also das Recht, alles in Besitz zu nehmen, was an den eigenen Strand gespült wurde und keinen Besitzer mehr hatte. Sodass es erstmal kein Interesse gab, dass es bei Schiffsunglücken irgendwelche Überlebenden gab, aber auch fatalistisch der Gedanke vorherrschte an der Küste bei der in bitterarmen Verhältnissen lebenden Küstenbevölkerung, was können wir als kleine Menschen hier an Land denn bei Schiffsunglücken ausrichten? Das ist Gott gegeben und Gott gewollt, wenn dort draußen jemand in Not gerät, da können wir eh nicht helfen. Wir haben entweder gar nicht die technischen Mittel oder wir können uns hier nicht selbst in Gefahr bringen und das eigene Fischerboot, was wir brauchen, dann auch noch riskieren. Das ist eben schon immer so gewesen. Und dieses Denken zu ändern, das ist innerhalb weniger Jahre vor etwas mehr als 160 Jahren dann begonnen worden und hat vor 160 Jahren zur Gründung eines einheitlichen, privatkaritativen, spendenfinanzierten Seenotrettungswerkes geführt. Man kann immer noch auch aus heutiger Perspektive sagen, beeindruckend, dass das so geklappt hat.
Beeindruckend vor allen Dingen deshalb, weil ich mich frage, wie hat man denn damals kommuniziert? Entlang der Küste und zwischen Schiffen und Küste. Wie ging das?
Tatsächlich mit Notsignalen hat man in der Schifffahrt kommuniziert, die waren aber noch nicht standardisiert und international einheitlich, wie man das so heute kennt. Funk gab es quasi noch gar nicht, das weiß man ja aus der Titanic, dass selbst das noch 1912 verwirrend war, was gefunkt wurde, nämlich SOS einerseits und CQD, Come Quick Danger, andererseits. Das hat sich erst nach der Titanic dann nach und nach vereinheitlicht und hat heute kaum noch Bedeutung, weil niemand mehr Tastfunk benutzt, sondern Sprechfunk seit etwa 90 Jahren, kann man sagen. Also heute kommt das Mayday, das gesprochene Wort über Funk, direkt hier bei uns in der Zentrale der Seenotretter an. Hier betreiben wir ja die Deutsche Rettungsleitstelle See, die zuständige Stelle für alles, was in Nord- und Ostsee ja mit Menschenleben Rettung zu tun hat. Egal, ob das Großschifffahrt ist oder eben auch der Wassersportler oder Trendsportler am anderen Ende der Fahnenstange sozusagen.
Ist überliefert, wie die Gründung damals vonstatten ging?
Ja, das wollte ich gerade noch ergänzen, denn auf der anderen Seite ist ja auch eine berechtigte Frage, wie hat man eigentlich an Land kommuniziert? Denn Telefon, was man vielleicht so denkt, oder gar andere moderne Kommunikationsmittel gab es noch nicht. Ich weiß das von meinem beruflichen Urahn, von Dr. Arvid Emminghaus, der Redakteur beim Bremer Handelsblatt war und den Bremischen Verein zur Rettung Schiffbrüchiger mitbegründet hat und dann sehr dafür gestritten hat, dass sich diese ersten regionalen Vereine zu einer nationalen, gesamtdeutschen Gesellschaft zusammenschließen. Der hat in seinen Lebenserinnerungen aufgeschrieben, dass er im Schein der Kerzenlampe nach Feierabend manchen Brief nach ganz Deutschland mit der Hand geschrieben hat, um Mitstreiter zu finden für diese Sache. Das hat er damals im Schütting getan, im Haus der Handelskammer, direkt am Marktplatz. Da hat er gesessen. Das lesen wir in seinen 1915 veröffentlichten Lebenserinnerungen.
Was für eine Geschichte. Es gab immer mal so Einschnitte. Zwei Einschnitte waren die Kriege. Wie ist denn da die Seenotrettung gelaufen im Blick auf Kämpfe auf dem Meer, auf Flüchtlingsschiffe? Wie war das damals?
Im Ersten Weltkrieg haben die Kriegshandlungen weit entfernt von den Küsten stattgefunden und die Seenotretter waren ein Küstenrettungswerk mit relativ geringen Aktionsradien. Die Ruderrettungsboote herrschten noch vor. 1911 hatte zwar die Motorisierung unserer Flotte begonnen, aber nach wie vor mit recht langsamen Fahrzeugen. Das heißt, das Kriegsgeschehen selbst hatte keinerlei Auswirkungen auf den Rettungsdienst der DGZRS. Aber nach dem Krieg, Entwertung der Barmittel, Hyperinflation, große wirtschaftliche Auswirkungen auf den Spendenbetrieb sozusagen, sodass es auch bis Mitte der 1920er Jahre gedauert hat, bis erste moderne, neue Motorrettungsboote gebaut werden konnten. Beim Zweiten Weltkrieg sah das ganz anders aus. Mehr als ein Drittel unserer Flotte war motorisiert, hatte größere Aktionsradien. Die Ruderrettungsboote hatten im Prinzip an Bedeutung verloren. Und was hinzukam, über See wurden plötzlich Flugzeuge abgeschossen. Und da gerieten Menschen in Seenot, die vom Himmel fielen und weit draußen vor der Küste Hilfe bedürften. Und das ist tatsächlich diesseits wie jenseits der Frontlinien gleichermaßen respektiert worden und das ist gleichermaßen geholfen worden. Eine internationale Verbindung von Seenotrettern aus den gegenüberliegenden Staaten sozusagen, hat hier wie dort helfend eingegriffen. Das heißt, wir haben viele damals sogenannte feindliche, abgeschlossene Flieger gerettet. Davon gibt es auch ganz anrührige Geschichten, zum Beispiel die von Erwin Ernest Barnes, der vor der Wesermündung abgeschossen worden ist nach einem Angriff auf Hamburg. Der war 19 Jahre alt damals, war Bordschütze auf einem Bomber der Royal Air Force, also zur Selbstverteidigung des Flugzeuges eigentlich eingeteilt, ist dann notgewassert dort, abgeschossen worden und ist von den Seenotrettern gerettet worden und hat immer geglaubt, seit seines jungen Lebens damals, dass der Feind ihn gerettet habe, bis er zu Hause in Großbritannien gemerkt hat, Mensch, das waren ja eigentlich die deutschen Seenotretter, so wie die sehr bekannte Royal National Lifeboat Institution. Ich muss nach Deutschland fahren und muss da mal Danke sagen. Und das hat er tatsächlich gemacht als Rentner. Er stand plötzlich mit 50 Euro vor den Nachfolgern der damaligen Retter in Bremerhaven. Vor unserem Rettungsboot hat sich nicht angemeldet und hatte seine 50 Euro dabei. Eine ganz anrührige Geschichte, die man in dem bekannten Buch Mayday aus dem Ankerherz Verlag nachlesen kann oder auch im Internet findet. Inzwischen, die hat sich so weit verbreitet. Und das ist eine beispielhafte Geschichte für die die große internationale Solidarität unter Seeleuten und unter Seenotrettern insbesondere.
Wir sind mit dem Hamburger Hafenkonzert zu Gast bei der DGZRS, zunächst in der Zentrale der Seenotretter in Bremen. Das Einsatzgebiet der Seenotretter hat sich 1990 mit der deutschen Wiedervereinigung noch einmal dramatisch verändert, Christian Stippeldey erzählt.
1990 hat die Deutsche Gesellschaftsrettung Schiffbrüchiger wieder östlich von Travemünde die angestammten Stationen, die ihr 1945 dem Zugriff verloren gegangen waren, wieder besetzt und 11 Stationen wieder eingerichtet. Heute sind es 17 in Mecklenburg-Vorpommern. Der größte Gewinn damals waren die revierkundigen Rettungsleute. Denn die DDR hat zwar Zeit ihres politischen Lebens propagiert, dass Seenotrettung eine staatliche Aufgabe sei, so wie das gesamte Gesundheitswesen, also staatlich einen Seenotrettungsdienst aufgebaut. Musste sie auch, als Mitglied der Vereinten Nationen ist jeder Staat dazu verpflichtet. Aber auch dort waren es im Wesentlichen Freiwillige, die im Einsatz waren. Revierkundige Leute, oftmals Fischer, die hochmotiviert waren und die sich der DGZRS dann wieder angeschlossen haben 1990. Das war für uns der größte Gewinn. Und das größte Zeichen, was wir ganz bewusst gesetzt haben 1990, war das modernste Schiff damals, in Warnemünde in Dienst zu stellen und nicht in Grömitz, die Station, für die es eigentlich vorgesehen war, sondern wir wollten alles vermeiden, hier den Eindruck zu erwecken, dass im Osten jetzt die alten Schuhe auf dem Westen aufgetragen werden müssen. Das ist auch sehr erfolgreich gelungen, innerhalb weniger Jahre dann den Rettungsdienst in Mecklenburg-Vorpommern auf den technisch hohen Stand aus der westlichen Ostsee und der Nordsee zu bringen.
Und wofür genau sind die Seenotretter eigentlich zuständig?
Ja, das beinhaltet alles. Das war natürlich vor 160 Jahren anders. Da waren es im Wesentlichen Frachtsegler oder auch Schiffe, die in die neue Welt aufgebrochen sind, mit ganz vielen Menschen an Bord, die in Not gerieten und die dann gerettet werden mussten oder die Menschen gerettet werden mussten. Viele andere Aufgaben sind hinzugekommen. Der ganze Wassersport, der Trendsportbereich ist hinzugekommen. Und das macht inzwischen etwas mehr als die Hälfte unserer Einsätze übers Jahr gesehen aus, aber die andere Hälfte eben auch nicht. Das können plötzlich erkrankte Menschen auf Schiffen sein. Das kann aber eben auch die Kollision der Verity mit der Polesche in der deutschen Bucht sein vor anderthalb Jahren. Eine Großschadenslage, bei der dann auch viele andere im Einsatz sind, Behörden, das Havariekommando als gemeinsame Stelle des Bundes und der Küstenländer für solche Großschadenslagen. Dann geht es um Umweltschutzaufgaben, um Bergungsaufgaben, über vieles, das was über unsere Aufgabe hinausgeht. Aber die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger bleibt zuständig für die Koordinierung und die Leitung aller Rettungsmaßnahmen für Menschen in Seenot. Auch in einer solchen komplexen Lage ändert sich an unserer Verantwortlichkeit und Zuständigkeit nichts.
Christian Stippeldey, wer Gutes tut, muss auch darüber reden. Und das tut die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit ihren Botschaftern. Wie kam es dazu, dass Sie in der ganzen Bundesrepublik nach Leuten gesucht haben, die Ihre Interessen vertreten und das, was Sie tun, an die Menschheit bringen?
Begonnen hat das tatsächlich mit Reinhard May vor mehr als 25 Jahren. Reinhard May hat tatsächlich auf Sylt schon immer Kontakt zu den Seenotrettern gehabt. Er hat ja durchaus auch über Schiffe und Boote Lieder gemacht.
Alle Ketten, aller Ballast gehen über Bord. Hast einen Strich gezogen, deinen Kurs bestimmt, ins Logbuch eingetragen und das Ruder getrimmt. Du bist aus dem Hafen auf das offene Meer freigekommen. Der Wind fällt in die Segel und du hast Fahrt aufgenommen. Dein Bug spaltet die Wellen und pfeilschnell zischt dein Boot über die Kämme und es fliegt die Gisch. Dein Kielwasser säumt schäumend deine Bahn. Einhandsegler auf dem Ozean.
Und er hatte immer schon so eine maritime Affinität, übrigens wie viele Menschen, die in Berlin und in Brandenburg zu Hause sind oder auch in Nordrhein-Westfalen. Auch da gibt es ganz viele Seenotretter-Fans. Und so ist das Botschafteramt, ein Ehrenamt, entstanden. Und wir hoffen, dass jedes Jahr jemand hinzukommt. Das ist also nichts, was auf ein Jahr beschränkt wäre, sondern wir wünschen uns immer, dass diejenigen dabei bleiben. Und die meisten bleiben das auch. Ob das Menschen aus NDR-Gefilden wie Bettina Tietjen oder Jared Diabba sind. Und in diesem Jahr ist es übrigens Klaus-Peter Wolf, der Erfinder des Ostfriesland-Krimis. Godewind war dabei, Santiano war kürzlich dabei.
Und das war im vergangenen Jahr. Getroffen haben sich die Jungs von Santiano mit Kommunikationschef Christian Stippeldey auf dem Seenotrettungskreuzer Berlin. Ein Schiff, das vor allem für Pete Sage eine ganz besondere Bedeutung hat. Aber warum überhaupt der Job als Botschafter der Seenotretter? Björn Both.
Wir besingen die Meere und und all die Akteure, die auf diesen Meeren unterwegs sind. Und zu den wichtigen Akteuren auf diesen Meeren gehören natürlich die Seenotretter, die zum Glück überall unterwegs sind. Und da herrscht natürlich schon DNA-mäßig eine starke Verbindung.
Segel hoch, volle Fahrt, Santiano, gerade.
der Tatsache auch geschuldet, dass wir ja schon seit 10 Jahren eure Schiffchen bei unseren Konzerten stehen haben, dass das Botschaftersein eigentlich letztendlich auch nur eine logische Konsequenz.
Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es schon seit über 150 Jahren die Gesellschaft gibt und so. Das fand ich schon spannend. Finde ich echt der Hammer, ja.
Die Schiffe, die kennt man einfach. Ich kann dir gar nicht genau sagen, woher.
Ja, die waren und halt überall.
Genau.
Noch aus einem ganz besonderen Grund sind wir heute auf die Berlin, ja man muss schon sagen, zurückgekehrt. Pete Sage ist im vergangenen Frühjahr, im März 2023, zusammen mit seiner Frau von dem Seenotrettungskreuzer Berlin, von der Besatzung hier aus La Boe, aus Seenot gerettet worden, aus Lebensgefahr.
Ja, wir hatten einen schweren Wassereinbruch im Schiff. Und es war mir klar, dass das, die Wassermassen, die hier reinkamen, war nicht mehr zu bewältigen. Kam so schnell rein. Es war nur eine Frage von Retten. Und dann haben die Berlin hier angerufen. Und die waren innerhalb einer Viertelstunde da. Und wir waren beide klitschnass. Ne? Weil im Wasser hatten wir keine Chance mehr gehabt. Also ich höchstens 2 Minuten. Und die Leute haben uns gerettet. Gott sei Dank. Also die Jungs an Bord haben sich so gefühlsam, die sind so gefühlsam mit uns umgegangen.
Ja, bestes Beispiel dafür, ja. wie wichtig diese Gesellschaft ist und ja. Wie großartige Arbeit ihr leistet. Das ist sensationell. Also der Hut ist zu groß, um ihn zu ziehen. Sondern wir werden versuchen, eben dadurch, dass wir Botschafter sind, das wörtlich zu nehmen. Das heißt, wir werden Botschaften auch raushauen. Wir werden versuchen, auf die Gesellschaft aufmerksam zu machen. Versuchen, Spenden und Gelder zu generieren. Alles das, was dazugehört, das werden wir händereibend auch gerne machen. Weil, wie gesagt, das ist jetzt das Ganze die letzten 10 Jahre auf die Spitze getrieben und eine logische Konsequenz. Da freuen wir uns schon richtig drauf.
In den nächsten Wochen werdet ihr von uns hören, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich haben wir, weil wir eine Band sind, natürlich auch dann versucht, einen Song zu machen, der diese ganze Thematik mal aufgreift und im Grunde genommen euch ein bisschen beschreibt mit eurer ganzen Arbeit. Und, aber das wird in den nächsten Wochen sicherlich nochmal an die große Glocke gehen. Deswegen würden wir erstmal sagen, zack,
ahoi!
Und hier ist der Titel, den Santiano für die Seenotretter geschrieben hat. Retter in der Not.
Funkspruch voller Hoffnung.
ein SOS ins Nirgendwo. Es kommt ein Retter in der Not. Er ist da und holt dich raus. Er bringt dich zurück nach Haus. Es kommt ein Retter in der Not. Dass am Ende keiner fehlt, ist das Einzige, was zählt. Es kommt ein Retter. Letzter Funkspruch voller Hoffnung. Ein SOS ins Nirgendwo. Es kommt ein Retter in der Not. Er ist da und holt dich raus. Er bringt dich zurück nach Haus. Es kommt ein Retter in der Not. Dass am Ende keiner fehlt, ist das Einzige, was zählt. Es kommt ein Retter in der Not. SOS, SOS.
Zu Gast bei den Seenotrettern in der Zentrale in Bremen. Zu dieser Zentrale gehört neben den Büros auch eine Werfthalle mit direktem Zugang zur Weser. Dort schaue ich mich jetzt um. Christian Stippeldey erklärt, welche Schiffe hier gerade repariert werden.
Ja, wir stehen zwischen zwei Seenotrettungsbooten, die hier zur turnusgemäßen Generalüberholung herkommen. Hier in unserer hauseigenen Werft in Bremen machen wir also die Instandhaltung der meisten unserer Rettungseinheiten. Wir sehen hier gerade Schiffe, die ja sehr farblos aussehen. Da ist viel geschliffen und viel Farbe runter. Wenn die hier aber wieder die Halle verlassen, dann sehen die Werft neu aus. Und hier gibt es 17 festangestellte Beschäftigte der Seenotretter, die hier sehr viel Herzblut in die Schiffe stecken und denen das sehr wichtig ist, dass die dann auch wieder so schick aussehen, wenn die hier rausgehen. Die Schiffe kommen etwa alle 3 Jahre hierher und bleiben etwa 3 bis 3,5, 4 Monate, je nachdem, was gemacht werden muss. Die DGZS hat schon in den 1930er Jahren an der Unterweser einen eigenen Werftbetrieb unterhalten. Da ging das los. Das Gelände hier haben wir 1952 bezogen. Da ist auch die Werfthalle hier in Betrieb genommen worden. Damals noch etwas kleiner und nicht ganz so hoch. Das heißt, sie ist mit den größer werdenden Seenotrettungskreuzern auch gewachsen. Im Moment sehen wir hier 2 Seenotrettungsboote, also Schiffe ohne Tochterboot, die von unseren freiwilligen Stationen kommen, die etwa 10 Meter lang sind. Deswegen können hier auch mehrere gerade gleichzeitig hintereinander stehen. Oder eben, andererseits könnte hier auch ein großer Seenotrettungskreuzer mit seinem aus der Heckwanne genommenen Tochterboot hier stehen. Dann wäre es noch ein bisschen enger hier. Hier ist allerdings sehr viel eigenes Fachwissen vorhanden in der Halle. Wir haben hier eigene Bootsmotoren-Spezialisten, wir haben hier Funkelektroniker, wir haben hier Menschen, die sich mit dem Innenausbau dieser Schiffe beschäftigen. Das ist ja alles Aluminium, also auch das Innere. Und wenn da was verändert werden muss oder Fenster gewartet, ausgebaut und wieder eingesetzt werden müssen. Es gibt hier Schlosser, es gibt hier fast nichts, was es nicht gibt. Wir haben hier auch eine eigene Lagerhaltung. Man kann hier sozusagen vom Putzlappen bis zur Seitenmaschine alles bekommen, was an Ersatzteilen auf unsere Station gehen muss.
Wir schauen jetzt in der Werfthalle von oben auf die Schiffe. Sieht ein bisschen nackt aus.
Ja, es sind da doch einige Teile abgebaut, zum Beispiel die rundumlaufende Fenderschiene, die ist jetzt nicht mehr dran, weil auch darunter natürlich geschliffen und gemalt werden muss, bevor die Teile wieder angebaut werden. Auch die typische Bergungspforte, eine Tür in der Bordwand ist ausgebaut. Achtern bei den Tochterbooten der Seenotrettungskreuzer und auch bei den Seenotrettungsbooten gibt es diese Möglichkeit, auf Höhe der Wasserlinie eine große, breite Tür nach innen zu öffnen, um Schiffbrüchige, die im Wasser liegen, möglichst waagerecht an Bord zu nehmen. Denn man weiß bei Menschen, die lange im Wasser liegen, nicht, wie stark sind die schon unterkühlt. Also hat sich möglicherweise das Blut so zu den lebenswichtigen Organen im Innern des Körpers zurückgezogen, dass ein plötzliches Wiederaufrichten eines Menschen dazu führen würde, dass dieses Blut, das warme Blut, in die Extremitäten schießt und Herz und Lunge unterversorgt sind. Deswegen Schiffbrüchige möglichst immer waagerecht bergen, also nicht einen hohen Freibord, einen Unterschied zwischen Deckslinie und Wasserlinie überwinden und deswegen diese Bergungspforte, die im Prinzip auf Höhe der Wasserlinie sich öffnen lässt.
Wir hören, dass im Hintergrund gearbeitet wird an Bord der Schiffe. Kann man so Pi mal Daumen sagen, wie lange es dauert, bis so ein Schiff wieder einsatzfähig ist?
Ja, die Schiffe bleiben hier durchschnittlich 3 Monate, je nachdem, was gemacht werden muss. Manchmal auch ein bisschen länger. Das lässt sich nicht mehr so exakt planen wie noch vielleicht vor 20, 30 Jahren, weil auch die Ersatzteilbeschaffung manchmal schwieriger geworden ist. Manches sieht man tatsächlich auch erst, wenn man ein Schiff so auf Herz und Nieren hier auseinander nimmt, wie wir das tun. Wir haben ja gerade schon davon gesprochen, dass es hier ziemlich nackt aussieht. Natürlich kommt jedes Seenotrettungsboot, jeder Seenotrettungskreuzer mit einer Werftzeitliste hierher. Also die Besatzung hat aufgeschrieben und notiert, was gemacht werden muss. Aber wenn man dann doch Geräte ausbaut oder Farbe entfernt, dann sieht man, dass vielleicht doch noch ein bisschen was nachgeschliffen werden muss oder auch ein weiteres Ersatzteil benötigt wird. Wir haben hier eine große Lagerhaltung an Ersatzteilen und wenn wir mal was nicht da haben, kann sein, dass sowas dann auch die Arbeiten verzögert. Aber wir haben auch einen kleinen Werfthafen hier vor der Tür. Das heißt, wir können auch ein Schiff hier noch eine Woche in den Hafen legen bei uns am Anleger und schon das nächste Schiff in die Halle rum.
Die Seenotretter, sie sind immer dann draußen, wenn Menschen in schwierige Situationen auf Nord- und Ostsee kommen. Aber wo laufen eigentlich die Notrufe auf? Wer sortiert und wer schickt die Helfer los? Das passiert ebenfalls in der Bremer Zentrale der DGZRS, nämlich in der Deutschen Rettungsleitstelle See. Das ist ein Büro mit mehreren Computerarbeitsplätzen. In der Leitstelle hat heute unter anderem Andrea Krosnick Klausdienst. Und von ihr will ich zunächst wissen, was eigentlich die Abkürzung MRCC an der Tür zur Leitstelle bedeutet.
MRCC steht für das Maritime Rescue Coordination Center.
Also international aufgestellt. Wofür sind Sie zuständig? Was tun Sie hier?
In erster Regel sind wir zuständig für unsere deutschen Seenotrettungsgebiete in der Nord- und Ostsee, also von den Niederlanden bis Dänemark und von Dänemark bis Polen. Wenn allerdings international eine deutsche Reederei oder überhaupt ein deutscher Seemann in Seenot geraten sollte, kann er auch immer hier anrufen und wir vermitteln dann international, dass er Hilfe bekommt.
Wie ist der Weg zu Ihnen und was passiert, wenn der Notfall bei Ihnen angekommen ist? Gesetzt den Fall, ein Segler ist auf dem Weg nach Helgoland in Seenot geraten, weiß nicht, ob er das aus eigener Kraft wieder hinkriegt. Wo meldet der sich?
Wenn er Seefunk an Bord hat, dann auf Kanal 16 ruft er Bremen Rescue oder er wählt unsere Telefonnummer, die 04215368 70, oder wenn er mit dem Handy im deutschen Mobilfunknetz ist, dann kann er auch die 124124 wählen, aber nur im deutschen Mobilfunknetz.
Und das landet dann bei Ihnen?
Genau, der Funkspruch landet hinten bei meinem Kollegen bei Bremen Rescue und die Telefonate laufen hier bei uns auf.
Und wie oft kommt das vor, dass Notfälle hier auflaufen? Kann man das so im Schnitt sagen? Einer am Tag, 5 am Tag?
Im Winter ist es eher ruhig, denn unsere Hauptklientel sind ja Segelboote und Motorboote. Die sind dann im Winterlager. Im Sommer, vor allen Dingen am Wochenende, während Feiertagen oder in den Ferien, kann es hier schon sehr hoch hergehen. Dann haben wir gerne mal 60 Einsätze in 24 Stunden.
Wir haben es jetzt frühen Nachmittag. Wie war der Tag bisher?
Sehr spannend. Wir hatten tatsächlich schon eine Personensuche nach einer Person im Wasser. Das Gute ist, die wurde an Land lebend angetroffen. Das war aber bis zum Ende hin nicht klar.
Wie kann denn sowas passieren, dass da vermisst ein Schiff eine Person von Bord, glaubt, dass sie im Wasser irgendwo ist?
Na, wenn zum Beispiel ein Sturm war, kann es sein, dass Boote, die vor Anker lagen, dass die Ankerleine reißt, dass ein Festmacher reißt. In diesem Fall war es allerdings so, dass wir eine Thermoskanne und ein Butterbrot an Bord gefunden haben. Das sind dann Zeichen, okay, da war wahrscheinlich wirklich jemand an Bord. Der kann über Bord gefallen sein. In diesem Fall war es so, der ist an Land gegangen, also vor Land geankert, an Land gegangen und kam selbst nicht mehr aufs Boot zurück. Also absolut keine Seenot. Dann war es nur so, nachdem er nach Hause gelaufen war, hatte der Anker nicht mehr gehalten und es ist angespült worden und da hat niemandem Bescheid gegeben.
Das heißt, wenn Sie alarmiert worden sind, da ist möglicherweise ein Notfall, dann setzen Sie eine Notkette in Gang, alarmieren die Seenotretter? Also die vor Ort?
Genau, unsere Einheiten. In diesem Falle war es ein Kreuzer, 2 Boote aus dem Seegebiet. Man nimmt ja immer aus dem Seegebiet die Einheiten. Da sind wir international tatsächlich fabelhaft aufgestellt mit unserer wirklich enormen Flotte. Hinzu kam die Wasserschutzpolizei, die Bundespolizei, die Marine. Wir hatten 2 Hubschrauber. Also gerade wenn wir davon ausgehen, dass eine Person in akuter Lebensgefahr ist, dann machen wir das ganz große Fass auf und alarmieren alles, was wir kriegen können.
Das ist eine ziemlich anspruchsvolle Tätigkeit, die sehr sicher auch rund um die Uhr läuft, denn Notfälle halten sich nicht an Tages- und Nachtzeiten. Welche Ausbildung muss man haben? Was haben Sie gelernt?
Ich persönlich habe Nautik studiert und bin auch auf Frachtschiffen zur See gefahren. Und das ist eigentlich und uneigentlich jeder hier im MRCC. Jeder hat einen nautischen Beruf und hat auch Erfahrung in der Seefahrt gemacht.
Das heißt, da ist schon mal geklärt, wie die Kommunikation zwischen den Schiffen und der Leitstelle hier zu laufen hat. Also Sie haben alle Erfahrung damit. Können Sie sich an einen Notfall erinnern, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, und zwar in der Neustädter Bucht hatten wir ein Motorboot, das sank. Es hatte schon 1 Meter Wasser im Schiff und da waren, ich glaube, 4 Personen an Bord. Und nachdem ich die Mayday Relay-Meldung ausgestrahlt habe, also die Meldung, die international über Funk allen Einheiten oder allen Schiffen der Umgebung sagt, hier ist ein Notfall, ihr müsst helfen, kam sternförmig aus allen Himmelsrichtungen Boote an, haben dieses Boot zwischen sich genommen, haben Pumpen reingehalten, haben die Leute rausgeholt. Und es war international, da war ein dänisches Marineschiff und einfach diese Zusammenarbeit. Ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut. Das hat so toll geklappt. Das Boot konnten wir auch retten, den Personen ging es gut, das war richtig toll.
Sie haben vorhin gesagt, die Hauptklientel, das sind Segler. Natürlich helfen Sie auch, wenn Frachtschiffe, Containerschiffe in Not sind und vielleicht Kranke an Bord haben, die irgendwie an Land müssen?
Wir helfen grundsätzlich jedem, der in Not ist. Wir haben auch ganz skurrile Fälle, dass wir international nur Verbindungen zu Rettungsdiensten herstellen, weil wir es gewohnt sind, international zu arbeiten. Im Grunde jeder, der Hilfe braucht, findet sie bei uns, direkt oder indirekt. Mal sind es unsere eigenen Einheiten, die zur Hilfe eilen und mal wissen wir, wen wir informieren können, der dann helfen kann.
Andrea Krosnick-Klaus in der deutschen Rettungsleitstelle See. Von dort aus fahre ich weiter Richtung Norden nach Bremerhaven. Es ist einer der eher kalten und sehr windigen Tage. Ich bin an Bord des Seenotrettungskreuzers Hermann Rudolf Meyer mit der Besatzung verabredet. Vormann an Bord ist Laszlo Heise.
Willkommen auf der Hermann Rudolf Meyer. Das hier ist einer der 23-Meter-Kreuzer. Ein etwas älteres Schiff, Baujahr 96. Wir sind aber sehr zufrieden damit.
Interessant am Standort Bremerhaven ist, dass die Station schon länger in Betrieb ist, als es die DGZRS offiziell gibt.
Bremerhaven hat schon 2 Jahre länger eine Seenotrettung. Es gab lokal überall schon solche Bestrebungen, mal größer, mal kleiner. Aber das Ganze zentralisiert gab es dann erst mit der DGZRS. Und damit dann auch die Möglichkeit, Stationen an Orten aufzubauen, wo die Bevölkerung das von sich aus nicht stellen konnte.
Und hier ist der Seenotrettungskreuzer Hermann Rudolf Meyer stationiert, auf dem Heise und seine Kollegen Dienst tun.
Also um voll einsatzklar zu sein, brauchen wir 4 Personen an Bord. Es muss immer ein Nautiker auf dem Kreuzer bleiben, es muss immer ein Maschinist auf dem Kreuzer bleiben und dann braucht man noch 2 Personen fürs Tochterboot. In der Regel sind wir hier immer voll besetzt mit Hauptamtlichen. Teilweise nehmen wir aber auch Freiwillige mit. Entweder zur Ausbildung als 5. Mann oder auch als Urlaubsvertretung, Krankenvertretung für einen Kollegen, wenn der mal ausfällt.
Mit an Bord heute Steve Klöckner, der Maschinist.
War auf großer Fahrt, sehr lang unterwegs immer. Und dann habe ich mir überlegt, das geht nicht weiter. Familie wollte ich mehr zu Hause sein und so bin ich dann hier gelandet.
Sie wissen alles über die Maschine hier an Bord. Das ist ja ein ziemliches Kraftpaket, dieser Seenotrettungskreuzer. Erzählen Sie uns ein paar Einzelheiten.
Ja, wir haben hier 2 Hauptmotore drin stehen. Das sind sogenannte V8-Motore von der Firma MTU mit jeweils 1350 PS. Und somit können wir so, unsere normale Marschfahrt liegt so bei 22 Knoten.
Hat man, wenn man bei Sturm rausfährt, so ein Gefühl von, ich will nicht sagen Angst, aber ist es einem schon manchmal mulmig, wenn man da draußen rausfährt und es ist wirklich richtig Sturm?
Ja, man sollte eigentlich Respekt davor haben. Also es kann immer was passieren, aber wenn man respektmäßig da rangeht, dann klappt das meistens alles.
Gab es schon mal sowas wie den Ausfall einer Maschine unterwegs?
Ja, das kommt öfters mal vor. Das kann mal vorkommen. Aber da wir ja zwei Maschinen haben, kommen wir also mit einer Maschine auch wieder nach Hause.
Wenn man hier zwei Wochen auf engstem Raum an Bord ist, möglichst noch im Winter oder Herbst, wenn schlechtes Wetter ist und man nicht so richtig raus kann, geht man sich da manchmal auf den Wecker?
Kann mal passieren, aber eigentlich sind wir so weit, dass wir eigentlich alle gut miteinander auskommen müssen.
Mit ihm klettere ich in den Maschinenraum. Für mich ist das völliges Neuland, aber er kennt hier jede Schraube.
Also wir sehen hier die beiden Hauptmaschinen, die hier drin stehen. Die sind ungefähr fast mannshoch, haben, wie gesagt, 1350 PS jede Maschine. Als V8 sind sie schon recht beeindruckend hier.
Mit welchem Treibstoff fährt das Schiff?
Wir fahren ja mit leichtem Heizöl oder Gasöl. Der Verbrauch von den Motoren liegt bei voller Fahrt für beide Motoren zusammen so bei 500 Liter die Stunde.
Der Mann für die gute Laune hier an Bord, das ist der Koch und Bäcker, Norbert Schwoch. Norbert Schwoch, wie kommen Sie zur DGZS?
Ich war 12 Jahre lang bei der Marine und dadurch hat man eben Anknüpfungspunkte. Und dann habe ich mich beworben und dann irgendwann hat es dann geklappt. Vor knapp 30 Jahren war ich ausgestiegen, 92. Angefangen habe ich 97 hier in der Firma und jetzt bin ich eben Rentner.
Und machen das als Ehrenamtlicher?
Ich mache das jetzt als Freiwilliger weiter, weil die Firma hat gesagt, ja, kannst du weitermachen. Und wenn ich jetzt Zeit habe oder wenn die hier Personal brauchen, dann mache ich das einfach.
Sie bringen auch eine ganze Menge an Erfahrung mit, weil Sie ja schon lange dabei sind. Aber wir haben gesagt, für die gute Laune zuständig ist der Mann, der hier kocht und backt. Was gibt es denn so im Durchschnitt zu essen?
Ja, es kommt immer auf den Koch drauf an. Wenn man Leute hat, die hier Lusten haben zu kochen, dann gibt es unterschiedliche Sachen. Die einen kochen mehr mit Fleisch, die anderen mehr mit Gemüse. Jetzt heute gibt es eine Suppe, das ist auch mit unser Ablöseessen für morgen. Dass die Leute, die morgen einsteigen, nicht gleich kochen müssen, sondern die brauchen es nur aufwärmen. Ich habe gerade mal einen Brötchenteig fertig gemacht für die Brötchen zu der Suppe. Ich backe unser Brot selber. Irgendwie habe ich Spaß dran und hier habe ich auch die Zeit dafür.
Vormann Laszlo Heise erklärt das Einsatzgebiet seines Schiffes.
Also wir sind theoretisch bis Bremen Eisenbahnbrücke, das gilt alles noch als Seeschifffahrtsstraße, zuständig. In dem Bereich sind dann meistens Kräfte von Land, Feuerwehr, THW, DLRG natürlich meistens schneller. Und da ist das Wasser auch in der Regel nicht so unruhig, dass es da einen hochseetauglichen Kreuzer für braucht. Und seewärts halt bis in die Deutsche Bucht rein. So eine ganz klare Abgrenzung gibt es eigentlich nicht. Ja, Grenzen auf dem Wasser ist immer ein bisschen schwierig. Und wenn es in der Deutschen Bucht dann was passiert, braucht es in der Regel auch oft mehrere Kreuzer. Man hat dann oft ein großes Suchgebiet und erstmal mit mehreren Einheiten, die koordiniert zusammenarbeiten, einfach deutlich schneller und effektiver unterwegs, als wenn jeder da in seinem eigenen Gebiet quasi sucht.
Und sie müssen schnell sein, denn wenn Leben in Gefahr sind, zählt jede Minute.
Das ist innerhalb von ein paar Minuten können wir unterwegs sein. Das ist der Vorteil, dass wir halt, anders als die freiwilligen Stationen, da ist es wie bei der freiwilligen Feuerwehr, die werden alle erstmal angepiept, angefunkt und die ersten drei, die dann an Bord sind, können losfahren. Wir sind hier ja eigentlich rund um die Uhr an Bord und können auch jederzeit die Maschinen anschmeißen. Ich würde mal sagen, so 3 Minuten und wir fahren hier raus.
Laszlo Heise, wir sind jetzt auf der Brücke des Seenotrettungskreuzers. Moderne Technik. Wir hatten drüber gesprochen, wie alt war das Schiff?
Naja, Kieljägerung 96, also kommen wir jetzt schon so an die 30 Jahre. Aber das meiste, was man hier gerade auf der Brücke sieht, ist tatsächlich 2 Jahre alt.
2 riesengroße Monitore, dazwischen kleinere beziehungsweise Webcams, so sieht das aus für den Laien. Erklären Sie mir mal den rechten Monitor. Ich glaube, das ist der Schiffsverkehr auf der Weser Richtung raus, oder?
Ja, also die beiden Monitore, die wir hier haben, das sind unsere beiden Ektisse, elektronische Seekarten. Warum 2? Sollte mal eine ausfallen. Außerdem haben wir an jeder Ektis nochmal einen eigenen Fahrstand. Man kann hier einmal vom Backbord fahren, man kann von Steuerbord aus fahren.
Wegen der Übersichtlichkeit, dass man besser sieht, je nachdem wo?
Ja, also zum einen das und zum anderen auch da Redundanz. Wenn mal hier ein Fahrstand, warum auch immer, ausfallen sollte, hat man immer noch einen zweiten Fahrstand. Und wenn beide Fahrstände auf der Brücke ausfallen, kann man notfalls immer noch von draußen fahren, da aber ohne ACTIS. So, und der Vorteil von so einer ACTIS ist, man hat hier eigentlich alles vereint. Man hat eine Seekarte, wo automatisch die eigene Position eingespleist wird. Man hat dort seine Geschwindigkeit, man hat dort Informationen über die Tide, man hat Informationen über den Verkehr, man kann sich hier auch Wetterinformationen noch draufspielen. Man kann sich das Radar darauf aufspielen lassen. Man hatte die Tiefenangaben, die haben wir hier auf einem Bildschirm nochmal separat. Unser Echolot.
Gesetzt den Fall, es gibt einen Notfall auf See. Woher bekommen Sie die Informationen? Wie läuft das ab?
Also wir haben zum einen hier mit Alarmruf 24 ein eigenes System für die Alarmierung, wo wir auch schon Informationen bekommen. Je nach Situation und nach Dringlichkeit kann es sein, dass wir erstmal einen Anruf bekommen mit einer Beschreibung, was ist eigentlich los, welche Informationen haben wir. Wenn es schnell gehen muss, heißt einfach erstmal los und weitere Informationen kommen. Manchmal bekommen wir auch eine E-Mail, wenn es zum Beispiel ein Bild vom Havaristen gibt. Ansonsten haben wir, solange wir hier im Hafenbereich unterwegs sind, ja auch noch Handyempfang oder es geht über Funk. Da haben wir sowohl den normalen Funk als auch mit BOS den verschlüsselten Behördenfunk.
Es kommt immer mal wieder vor, dass sich in der Nordsee Menschen im Wattenmeer verlaufen und dann von der Flut überrascht werden vom Wasser. Ist Ihnen das auch schon vorgekommen, dass Sie die aufsammeln mussten?
Menschen noch nicht. Wir sind tatsächlich mal für ein Hund alarmiert worden, haben dann auch seeseitig versucht, an die Sandbank ranzukommen, wo der Hund drauf stand. Das war leider nicht möglich, da sind wir vorher schon Kilometer vorher mit dem Tochterboot stecken geblieben. Letztendlich haben sie sich dann von Landseite aus behelfen können. Jetzt einen Einsatz mit Menschen im Watt hatte ich persönlich noch nicht. In der Zeit, in der ich hier bin, gab es das aber für die Kollegen hier auf der Station durchaus schon. Ins Watt zu gehen ist immer ein gewisses Risiko, insbesondere wenn man ohne Ortskundige das macht. Und ja, es kann dann ganz schnell sein, dass man dann von Wasser umgeben ist.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Ihre Schiffe eigentlich immer versuchen, bei fast jedem Wetter rauszufahren. Können die kentern, die Seenotrettungskreuzer?
Also grundsätzlich, wenn das Wetter nur schlecht genug ist und dann auch noch ein Fahrfehler dazu kommt, ja. Das muss noch nicht bedeuten, dass das Schiff untergeht. Zuletzt ist das mit der Alfred Krupp passiert. Damals sind auch zwei Kollegen zu Tode gekommen. Es ist immer ein gewisses Risiko, aber grundsätzlich möchte ich sagen, normalerweise ist bei der Mannschaft deutlich früher Schluss als beim Schiff.
Wenn man hört, was Sie im Einsatz erleben, wie Ihre Dienstzeiten sind und wie viele Menschen Ihnen am Ende auch sehr, sehr dankbar sind, dass Sie aus brenzlichen Situationen gerettet haben. Haben Sie das Gefühl, dass die Gesellschaft die nötige Anerkennung der DGZRS zollt und den Männern und Frauen, die hier arbeiten?
Ja, manchmal, also ich erlebe es immer wieder, dass ich mit großen Augen angeguckt werde, wenn ich erzähle, was ich beruflich mache. Respekt, würde ich sagen, bekommen wir durchaus. Wir sind ja als rein spendenfinanzierte Organisation ja auch auf Aufmerksamkeit und Respekt angewiesen und das funktioniert auch sehr gut. Ich freue mich natürlich trotzdem immer wieder, wenn von uns in den Medien berichtet wird, weil ja Aufmerksamkeit ist für uns das A und O. Zum einen, darüber verdienen wir gewissermaßen unser Geld. Was aber auch nicht zu unterschätzen ist, wenn die Menschen mehr auf uns aufmerksam werden, mehr hören, was wir eigentlich machen, dann sind sie vielleicht auch ein bisschen sensibler, wenn sie es aufs Wasser gehen. Das bedeutet für uns letztendlich weniger Arbeit. Ich sage das jetzt nicht aus Faulheit, aber ich bin tatsächlich über jeden Tag froh, wo ich nicht rausfahren muss. Weil wenn wir rausfahren, besteht immer die Gefahr, dass was passiert ist, dass was Ernsthaftes passiert ist und das will am Ende ja eigentlich keiner. Jeder, der aufs Wasser rausfährt, möchte am Ende auch wieder heil reinkommen.
Sagt Laszlo Heise, der Fuhrmann auf dem Seenotrettungskreuzer Hermann Rudolf Meyer in Bremerhaven. Und eins muss unbedingt noch geklärt werden. Warum heißt der Kapitän auf einem Seenotrettungskreuzer Fuhrmann und nicht Kapitän? Fuhrmann Laszlo Heise.
Das hat historische Gründe. Als das mit der DGZRS anfing, mit Ruderbooten, da hatte man vorne einen stehen, der die Leute angeschrien hat, sie sollen ein bisschen schneller rudern. der war dann halt der Vormann. Und ja, das hat man jetzt historisch einfach so weiter fortgeführt.
Das Hamburger Hafenkonzert heute zu Gast bei den Seenotrettern. Und eins, das bin ich Ihnen noch schuldig, das Gespräch mit dem aktuellen Botschafter der DGZRS. Und das ist der Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf. Er kommt aus Ostfriesland und schreibt höchst erfolgreich Ostfriesen-Krimis. Klaus-Peter Wolf, wie sind Sie und die Seenotretter eigentlich zusammengekommen?
Ja, ich schreibe ja Romane, die an der Küste spielen und die werden auch an der Küste verfilmt. So war das irgendwie naheliegend. Die Seenotretter haben mich gefragt und haben gesagt, du, man verbindet dich mit der Küste und mit der Seefahrt und möchtest du für uns nicht den Botschafter machen? Und da ich viele, viele Veranstaltungen mache mit Lesungen und dann kommen sehr viele Menschen dahin und ich gehe auch in Schulen, habe ich dann als erstes von ihnen so eine Uniform gekriegt, dass man mich sofort als Seenotretter erkennt. Und damit gehe ich auf die Bühne und die ziehe ich dann vor Publikum aus, hänge sie über einen Stuhl, so wie man einfach seine Jacke ausziehen würde. Und dann merkt man schon so die Blicke und die gucken gleich alle. Und dann erzähle ich ihnen, was das bedeutet und warum ich das mache und wie wichtig das ist. Und während meiner Lesung steht das berühmte Schiffchen vor mir auf dem Tisch.
Wir hier im Norden wissen natürlich, was die Seenotretter sind, was sie tun und wie wichtig ihre Arbeit ist. Wie ist das im Süden, wenn Sie da unterwegs sind? Wie reagieren die Menschen auf Seenotrettung?
Ja, ich war gerade in der Schweiz zu einer Tournee und die erste Frage, die mir gestellt wurde, als sie meine Weste sahen, war, oh, Sie sind bei der Bergwacht. Ist ja klar.
Das ist Seenotrettung in Süddeutsch und in der Schweiz. Ne?
Das war natürlich ein Riesengelächter, als ich dann dachte, nee, Seenotretter. Ne? Aber ich kann Ihnen garantieren, heute Abend wird hier keiner ertrinken. Wir waren ja auch oben am Berg. Ne? Also meine erste Erfahrung damit, das war als kleiner Junge. Und zwar, ich hatte einen ostfriesischen Onkel und der sollte auf mich aufpassen. Und dann hat er mich, wie Männer das damals gemacht haben, mit in die Kneipe genommen. Und da saßen die Männer und rauchten und tranken und sie haben mir 20 Pfennig gegeben, damit sollte ich mich beschäftigen. Und da war ein Flipper und noch so ein Automat, darin gab es so rote Erdnüsse. Und ich war hin und her gerissen, ob ich mir Erdnüsse ziehe oder ob ich an diesem Flipper spiele. Ne? Und dann sah ich auf der Theke dieses Schiffchen von den Seenotrettern. Ich konnte das aber noch nicht lesen. Ich wusste nicht, was das war. So Nüsse hatte ich schon mal gegessen, geflippert hatte ich auch schon mal. Und ich dachte, das ist so was Ähnliches. Und bin auf so einen hohen Barhocker geklettert, um da dran zu kommen und habe meine 20 Pfennig da reingeworfen. Und ich dachte, jetzt spielt das ein Lied oder blinkt oder da kommen Bonbons raus. Irgendwas würde passieren. Ne? Aber es passierte natürlich gar nichts. Und die Männer sahen das aber und waren begeistert von mir. Weil sie natürlich dachten, boah, der Junge, der ist ja klasse. Der spendet seine 20 Pfennig, statt da Bonbons für zu kaufen. Und dann haben sie mir alle was gegeben, sodass ich am Ende eine Mark hatte. Ich dachte, ich bin so reich, ich muss nie wieder arbeiten, so wie andere. Die mussten ja immer zur Arbeit gehen, die Väter, das wusste ich. Das brauche ich nicht, ich habe ja eine Mark jetzt. Und ich habe ganz früh gelernt, Spenden lohnt sich.
Die Seenotretter kommen vor auf ihren Lesungen, machen sie Werbung, auch mit dem Schiffchen, mit dem Spendenschiffchen. Die werden auch vorkommen im neuesten Roman von Klaus-Peter Wolf.
Ja, im nächsten Jahr, Ende Januar, erscheint Ostfriesen Erbe, der 20. Ostfriesen-Krimi. Und darin spielt ein Seenotretter eine wichtige Rolle. So kann ich aber von dem erzählen, was sie machen, eingebunden in eine spannende Kriminalgeschichte.
Santiano ist mit aufs Schiff gegangen, auf den Seenotrettungskreuzer und zwei Leute sind ins Wasser und wurden gerettet. Haben Sie sowas auch gemacht?
Ja, das war natürlich für mich sofort die große Frage. Als Schriftsteller lebe ich ja davon, dass ich Erfahrungen sammle, auch außergewöhnliche. Und ich habe gleich gesagt, ich würde gerne von euch gerettet werden, damit ich in die Erfahrung komme, wie das ist. Und da waren sie sofort dabei. Und wir haben die Absprache allerdings im Hochsommer getroffen. Und die ganze Sache fand dann am 28. Januar statt. die Nordsee hatte 3 Grad. Und als ich ankam, waren mehrere Schiffe, ich glaube 4 von den Seenotrettern da, in Cuxhaven haben wir das gemacht. An Bord waren 4 Kamerateams. Und dann wurde mir klar, dass die das ja filmen, dass da eine Riesenaktion raus wird. Ich wollte das mehr so als Erfahrung für mich haben. Und dann habe ich eine Weste bekommen und man sagte mir, diese Weste bläst sich selbst auf. Da ist so eine Tablette drin, die löst sich im Wasser auf, dann schlägt so ein Dorn in eine CO2-Kapsel, da geht das Knall und dann wirst du gerettet. Also selbst wenn du ohnmächtig ins Wasser fällst, passiert dir nichts. Da habe ich gesagt, ja, aber Leute, wenn ich ohnmächtig ins Wasser falle, dann kann es doch auch sein, dass ich mit dem Gesicht zuerst ins Wasser falle. Und dann würde ich mit durch, wenn die Weste sich aufbläst, noch eine halbe Stunde tot im Wasser treiben. Das hilft ja wenig. Nee, sagten sie, das ist eine geniale Erfindung. Die Weste dreht dich selbsttätig um, falls das passiert. Und dann dachte ich, das probiere ich aus. Das wollten sie aber nicht, sondern ich sollte mich rückwärts ins Wasser fallen lassen. Im letzten Moment habe ich mich dann umgedreht und ich hörte noch den Seenotretter neben mir, der rief, nee, so nicht. Und als ich sprang, hielt ich das noch für eine gute Idee. Und dann knallte ich aber ins Wasser und das dauert vielleicht 2 Sekunden, dann löst diese Kapsel das aus, dass sich die Weste aufbläst. Aber jetzt weiß ich, dass Zeit relativ ist. Das kam mir irre lang vor. Und ich dachte sogar, das funktioniert gar nicht. Und dann knallte es, die Weste blies sich auf und drehte mich tatsächlich um, sodass ich mit dem Kopf nach oben, ich weiß jetzt, das funktioniert. Und das kommt dann natürlich auch in meinem Roman vor.
Klaus-Peter Wolf, der Bestsellerautor und aktuelle Botschafter der Seenotretter. Die Seenotretter, wir haben es gehört, finanzieren sich ausschließlich aus Spenden. Ein Teil des Geldes wird in den kleinen weiß-roten Schiffchen gesammelt, die in Kneipen, Büros oder Geschäften stehen. Und in Hamburg, da stehen besonders viele. Carsten Seekund war in Sachen Spendenschiffchen im Hamburger Hafen unterwegs.
Ja, es gibt sie immer noch, die legendäre Haifischbar nahe dem Fischmarkt schon seit 1947. Und natürlich stehen auf den Tresen auch Sammelschiffchen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Wirt Sven Dietrich wirft regelmäßig einen Blick auf die zumeist gut gefüllten Spendenboote.
Richtig voll schon.
Das ist richtig voll, ja. Aber ich weiß, ich fasse das immer selber nicht an, weil ich davor ein bisschen Respekt habe. Ich stecke immer nur rein und die Leute auch. Und manchmal können die Leute gar nicht mehr reinstecken, weil das Ding so voll ist. Das ist ein bisschen Nostalgie und ein bisschen Romantik dabei. Diese Schiffe, die wir hier haben, die werden immer noch gut angenommen. Die sind meistens voll. Die Damen oder Herren, die die abholen und entleeren, wundern sich immer, wie viel da drin ist. Aber das ist für einen guten Zweck und das ist auch wichtig, dass die noch da sind.
Ob in der Haifischbar, im benachbarten Schellfischposten, bekannt aus der Fernsehsendung Inas Nacht, oder in den Gaststätten zum Anker, zur scharfen Ecke oder zur gemütlichen Ecke. Die Besucherinnen und Besucher spenden gern.
Seenotrettung, eine gute Sache. Absolut. Seenot möchte, glaube ich, keiner gern kommen.
Ganz eine super Organisation. Wir sind selber Segler, sind mit dem Segelboot nach Cuxhaven gekommen. Und jeder Segler, jeder, der sich auf Wasser bewegt, ist heilfroh, wenn jemand kommt, wenn er sich wo melden kann, wenn Hilfe notwendig ist.
Ja, wunderbar, wenn jemand hilft, wenn es Organisationen gibt, die für andere einstehen. Ich bin selbst Feuerwehrmann, macht auch Spaß zu helfen und es ist schön, wenn anderen geholfen wird und wenn man selbst in Not ist, wenn man auch geholfen wird.
Und wir wissen, gerade die Seenotrettung in Deutschland ist höchst aktiv und voll topfit.
Ja, super und ich schmeiße auch immer was rein, bevor ich rausgehe. Ne? Respekt. Ja, muss man echt einen Hut davor ziehen.
Die Seenotretter nennen ihre Schiffchen wegen ihrer Länge auch die 32-Zentimeter-Klasse. Früher waren sie aus Holz, dann aus Metall, seit einigen Jahren nun aus Kunststoff. Sie sind begehrte Sammlerobjekte, aber leider manchmal auch ein Fall für Langfinger, weiß Wirt Uwe Taraba von der Kiezkneipe Holstenschwemme.
Ja, das hatten wir mit einer Kette hier angebunden. Die Kollegin, die musste mal kurz in die Küche, musste noch was vorbereiten, in der Zwischenzeit abmontiert und auf und davon. Und dann hat man schon Bescheid gesagt, aber ich schaffe es irgendwie nicht, uns ein neues Schiff zu bringen. Weiß jetzt nicht, warum wir jetzt nicht auf die Reihe kriegen, dass wir uns ein neues Schiff bringen.
Und so wartet der Wirt sehnsüchtig auf sein neues Schiffchen, denn gespendet wird auch bei ihm sehr gerne.
Ja, wurde auch schon mal was reingeworfen, ja, ja. Weil hier sind ja natürlich ganz viel ehemalige Seefahrer, die hier verkehren. Die haben natürlich auch mal gerne reingetan. Auch so, und dann viele Touristen, die kommen, die haben mich gefragt, was ist das? Haben wir denen das erklärt? Ach ja, da machen wir auch was. Da ist teilweise ganz schön was zusammengekommen.
Ortswechsel, Landungsbrücken. Hier sind die ganzen Barkassenbetreiber und viele ärgern sich, denn auch bei ihnen wurde ordentlich geklaut. Michael von Captain Brüssel.
Obwohl sie angekettet sind. Und dann findest du immer nur noch den Rest der Kette mit irgendeinem Plastikschnipsel, wo das Schiff mal dran war. Und das findest du natürlich viel zu spät. Ne? Sie stehen auf dem Tresen oder im Verkaufsstand und sie sind einfach weg. Es ist eine so große Sauerei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß manchmal auch gar nicht, wie ich denen das erklären soll, wenn der zum Leeren des Schiffchens kommt und sagt, ich habe nur noch die Kette.
Ein- bis zweimal im Jahr werden die Schiffchen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger eingesammelt. Neuerdings kann man sogar über einen an den Schiffchen angebrachten QR-Code online spenden. Aber am liebsten spenden die Menschen immer noch Bargeld, weiß Petra Zomm von der Reederei Haddack, die die Hafenfähren in Hamburg betreibt.
Also es wird immer noch gerne da mal was reingesteckt. Jeder erzählt mir dann auch eine kleine Geschichte dazu, was das für ein toller Verein ist. Einmal im Jahr gefühlt kommt ein älterer Herr und holt das Geld da raus. Und er sagt, bei uns lohnt sich das immer noch gut, weil eben hier auch die Verbundenheit mit dem Hafen ist.
Ist es ganz schön?
Ja, ich müsste ihn mal wieder anrufen und ihm sagen, dass er mal wieder Geld abholen kann. Ne? Gut, dass es das gibt. Und wirklich, ich wundere mich, wie oft hier doch noch was reingeschmissen wird.
Rund 1 Million Euro nimmt die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger jährlich durch ihre Sammelschiffchen-Spendendosen ein. Es ist eine der wichtigsten Einnahmequellen. Und die Zukunft scheint gesichert, denn auch in der Haifischbar will man auf die Sammelschiffchen in Zukunft nicht verzichten.
Ja, auf jeden Fall, solange wie das halt eben es noch die deutsche Seerettung gibt, werden wir das Schiff auf jeden Fall noch beibehalten. Das gehört zur Haifischbar, es war immer da und das wird auch nicht weg.
Carsten Seekund auf der Suche nach Spendenschiffchen im Hamburger Hafen. Die Idee dieser originellen Spendendosen ist übrigens fast genauso alt wie die DGZS. Die Schiffe gibt es seit 150 Jahren. Das war das Hamburger Hafenkonzert. Wir waren heute zu Gast bei den Seenotrettern in der Zentrale der DGZS in Bremen und auf dem Seenotrettungskreuzer Hermann Rudolf Meyer in Bremerhaven. In der kommenden Woche schauen wir auf Aktuelles in Hafenschifffahrt und Forschung. Unter anderem waren wir auf dem Frachtsegler Aventur und wir besuchen den Workshop für Netzeknüpfer im Hafenmuseum. Das alles im Hamburger Hafenkonzert, wie immer zu hören, Sonntagmorgen ab 6 und noch einmal ab 19 Uhr bei NDR 90,3. Und natürlich auch online in unserem Hafenkonzert-Podcast, zu finden in der NDR Hamburg-App, in der ARD-Audiothek und unter ndr.de/hafenkonzert. Klicken Sie doch einfach mal rein. Für heute tschüss Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.